Guten Morgen. Wer möchte mehr von Jesus? So etwa die Hälfte. Wer möchte mehr von Jesus? Diejenigen, die nicht mehr von Jesus möchten, die haben ihn nicht verstanden. Wenn wir von Jesus erfasst werden, von seinem Geist, ist ja auch eine Gnade, dann verändert sich unser Leben. Wir hatten Gottesdienste, manchmal, da wollten die Leute nicht mehr nach Hause gehen. Und ich erinnere mich an eine Hausfrau, die so unter die Salbung Gottes kam, ganz eine gewöhnliche Frau. Die mussten wir mit dem Schubkarren aus der Kirche schieben. Die war so erfasst von der Liebe Gottes. Und die hatte ein schweres Leben, ein Mann, der war Alkoholiker daheim. Und diese Frau wurde verändert. Oh, ich wünsche mir, dass der Geist Gottes unser Leben erfassen kann. Und dann wird alles so leicht. Wenn Menschen verliebt sind, dann machen die die verrücktesten Dinge, nicht weil sie müssen, oder? Das wurde jeweils spät, bis ich dann von Tina nach Hause wieder kam. Nicht weil ich musste, sondern ja, da war manchmal früher Morgen. Wow, wir leben in einer spannenden Zeit und Peter hat ja interessant eingeleitet und wir möchten da weiterfahren. Wenn wir das NT aufmerksam lesen, stellen wir fest, dass die ersten Christen in einer auffälligen, ich sage krassen Naherwartung der Wiederkunft von Jesus gelebt haben. Habt ihr das auch schon gemerkt? Und das hat ihr Lebensstil, ihre Lebenshaltungen massiv geprägt in ganz vielen wirklich praktischen Bereichen, in ihren Einstellungen. Zum Beispiel, wie sie mit den Gütern, mit ihrem Besitz umgegangen sind. Wie sie mit der Ehe umgegangen sind. Das ist krass. Die haben Jesus erwartet und deswegen, das hat einen Einfluss gehabt auf ihr Leben. Paulus, ein großer Prediger, nicht nur der Gnade, der hat die meisten Briefe geschrieben im Neuen Testament. Der war so ergriffen von Jesus, oder? Er sagte, die Liebe Christi drängt uns. Nicht, weil wir müssen, weil wir wollen. Der hat einen unglaublichen Preis bezahlt, oder? Und durch sein Vorbild und seine Briefe spornt er die Christen an, die ihnen noch verbleibende Zeit, bis Jesus wiederkommt, doch ungeteilt einzusetzen, auszukaufen, um Menschen durch gezielte Evangelisation zu retten, sie zu Jüngern zu machen und sie als lebendigen, aktive Bausteine in Lokalgemeinden einzugliedern. Der hat sich hingegeben für diese Vision. Der hat Gemeinden gegründet. Der wollte das einfach sehen in seiner Generation. Und er mahnte auch die Gläubigen, bereit zu sein, damit sie tadellos und ohne gravierendes Fehlverhalten bei der Wiederkunft Christi angetroffen werden würden. So schrieb er als Beispiel den Thessalonikern: Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Er hat gesagt, wow, wahrscheinlich kommt er schon diese Woche oder bald, einfach sehr bald. Und ihr Leben war beeinflusst. Naherwartung von Jesus. Wenn wir heute sehen, in die Kirchen, in unsere Gemeinden, sehen wir, dass diese Naherwartung fast gänzlich verloren gegangen ist. Und das ist immer so gewesen in der Kirchengeschichte. Die Theologie hat oft von einem Extrem zum anderen gekippt und wieder zurück und wieder zurück. Es ist interessant, das zu studieren. Und wir sind auch in dieser Naherwartung total ans falsche Ende gekommen und haben nicht mehr verstanden, was das Neue Testament uns sagen möchte. Peter hat schon gesagt, wenn wir auf die vielen Stimmen der namhaften Propheten dieser Zeit hören, und wir sollten das wirklich tun, dann stellen wir fest, dass sie sich nicht ganz einig sind. Sie sind sich nicht ganz einig, ob Jesus nun bald kommt oder sehr bald kommt, oder? Ich möchte es mal so sagen. Aber das sollte uns einfach zum Aufhorchen bringen. Vielleicht bist du nicht ein Experte in all diesen doch sehr interessanten Aussagen und Inside-Theorien. Vielleicht bist du kein Experte. Mit dem kann ich leben. Aber es würde mir extrem Bauchschmerzen bereiten, wenn du keine heilige Ehrfurcht hast über den Worten, die Jesus in seiner Endzeitrede einfach ausgesprochen hat in Matthäus 24, 44. Darum haltet auch ihr euch bereit. Ständig bereit. Was hat Jesus gesagt? Was ist ständig bereit sein? Das heißt immer. Das ist krass. Und vielleicht bist du kein Fan von diesen Endzeit-Dingen. Aber hey, da haben wir etwas ganz Wichtiges und da ist es mir wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt gewisse Kontroversen in diesen Endzeit-Fragen, aber nicht in dieser glasklaren Aufforderung, Jesus eine Wiederkunft ständig zu erwarten und dafür zu beten und bereit zu sein. Und ich hoffe wirklich, dass das, was um uns abläuft, was du lesen kannst in den Medien, dass das uns aufrüttelt, dass das uns stimuliert, diese Worte von Jesus ernst zu nehmen. Peter hat schon gesagt, das kann uns freuen, das muss uns nicht schockieren. Und ich hoffe auch, dass jeder von uns doch dieses Drängen des Heiligen Geistes spürt, dass wir ganz wenig Zeit noch haben, um wach zu werden und um bereit zu werden. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe ein sehr mulmiges Gefühl, wenn ich meine, den weltweiten Zustand der Kirche in großen Teilen als lau, als schläfrig wahrzunehmen, wie das Jesus ja in seiner Laodicea-Botschaft in diesem Sendschreiben für die jenseitige Kirche prophetisch vorausgesehen hat, oder? Ich meine, das stellen wir fest. Und eigentlich ist es schon krass. Jesus hat doch verheißen in diesem Schreiben an die Endzeitgemeinde, dass er diese Christen, die rau sind, ausspeien wird, die nicht bereit sind, seinen Weckruf zu hören. Und ich hoffe, wir hören ihn, oder? Wow. Wahrscheinlich werden etliche Christen wie Paulus, das in 1. Korinther 3,15 ausdrückt, zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird, übersetzt die neue Genfer Übersetzung. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, in dieser Frage andere zu beurteilen, zu richten, sondern wir sollten immer wieder selber mit Jesus sagen und sprechen: Jesus, was bedeutet es für mich? Wir denken immer, ja, der andere, der nie in die Kirche kommt, ja, der andere, der sich nicht interessiert. Hey, wir müssen uns fragen, Jesus, was heißt das für uns? Und wenn ich heute bereit bin, heißt das nicht, dass ich morgen es auch bin. Aber eben im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus gibt es noch ganz andere Fragen, ob wir zum Beispiel nur gerettet sind oder eben nicht. Es geht zum Beispiel auch um die Frage, ob wir uns bewusst sind, dass wir es in der Hand haben, Menschen, die Gott in unserem Kontaktfeld, in dem wir stehen, wir haben es in der Hand, ihnen das Evangelium weiterzugeben, das sie ewig retten kann. Das hat auch mit dieser Erwartung von Jesus zu tun. Es geht um Fragen, dass es Gott nicht einfach egal ist, wie wir leben. Er nimmt Notiz, so wie wir leben, oder? Paulus sagt sogar in 1. Korinther 13 zum Beispiel, dass jeder Christ im Preisgericht von Gott beurteilt wird und belohnt wird. Er sagt, der gerechte Gott wird da Unterschiede machen, weil er eben gerecht ist. Und Menschen, die ihr Leben für Jesus hingegeben haben, wow, die wird er belohnen und da freut er sich drauf. Auf jeden Fall hat unser Leben hier auf dieser Erde einen Einfluss auf die Ewigkeit. Und deswegen ist es gut, wenn wir es für Jesus investieren. Amen. Keiner von uns weiß, wann Jesus wiederkommt oder wann er gerufen wird. Neulich hatte ein guter Freund von uns sein Leben verloren beim Velofahren. Einfach so. Hey, ich vermisse den Thomas noch, ich kann es nicht fassen. Ich hätte bei einem kleinen Unfall in den Vieren plötzlich unerwartet auch mein Leben verlieren können. Plötzlich einfach so, out of the blue. Wir wissen nicht, wenn Jesus uns zu sich ruft oder wenn er kommt. Ich würde mich nicht staunen, wenn das sehr, sehr bald wäre. Und wir sind herausgefordert, persönlich ständig bereit zu sein. Ich sage mal eine Aussage, die ich gemacht habe. Bevor wir nicht ganz bewusst jeden Tag so leben, als könnte es der allerletzte sein, sollte uns diese Thematik beschäftigen. Wenn wir dann an den Punkt gekommen sind, wo wir jeden Tag so leben und am Schluss sagen des Tages, Gute Nacht, Jesus, vielleicht morgen in deinem Reich, sollte uns dieses Thema interessieren. Und persönlich glaube ich, dass wenn dieser große Tag kommt, wo wir Jesus begegnen, wo unser Lebensweg auf dieser Erde zu einem Ende kommen wird, dann zählen ein paar wichtige Fragen. Ich glaube persönlich, die wichtigste Frage wird sein, wie tief, wie lebendig war meine Liebesbeziehung zu Jesus? Er wird dich nicht zuerst fragen, was hast du alles für mich geschuftet? Die Liebe zu Jesus hat sein Liebesfeuer in uns gebrannt, gelodert. Habe ich aus seiner Quelle getrunken, aus seinen Ressourcen geliebt. Wie stark habe ich mich ausgestreckt, Jesus ähnlicher zu werden, dass meine Kanten abgewetzt werden, dass ich mehr werde wie ihn, mutiger, demütiger vielleicht, liebevoller. Durfte hier Jesus Herr meines Lebens sein? Habe ich seine Stimme gehört? Habe ich ihm gefolgt? Und hat diese Liebesbeziehung mich angespornt, ihm aus Freude zu dienen, nicht aus einem Druck, aus einem Pflichtgefühl? Und eine der wichtigsten Fragen auch, wie habe ich meine Gaben, meine Talente eingesetzt? Habe ich sie angeschaut und gedacht, wie schön? Oder habe ich mit ihnen gewuchert? Habe ich anvertraut, es richtig eingesetzt? Wie habe ich meine Zeit eingesetzt? Wie habe ich meine Prioritäten gewählt? Wie stark habe ich mich hingegeben, dass sein Reich gebaut werden kann, dass sein Wille geschehen kann? Zuerst in meinem Leben, dann in meiner Familie, dann in meinem Umfeld. War das mir wichtig? Habe ich das gebetet, was Jesus mir gelehrt hat? Und das ist heute auch schon gefallen. Wie wichtig waren mir die Anliegen seiner geliebten Braut, seiner Gemeinde? Jesus ist total verliebt und der denkt an seine Gemeinde, der möchte sie schöner sehen. Und wie hat sich das konkret im Engagement in meiner lokalen Gemeinde ausgedruckt? Die hatte die Aufgabe, dass sie ein Gefäß ist, dass ich mich einbringe, empfange und geben kann und so der Welt Jesus repräsentieren kann. Ich habe vielleicht auch eine Ausstrahlung, aber zusammen sind wir ein Leib. Das haben wir alles auch schon gehört heute, interessant. Und Jesus möchte, dass wir uns da eins machen. Er möchte, dass wir uns eins machen mit der Aufgabe, die er der Gemeinde gegeben hat. Ganz natürlich durch unser Leben, das Evangelium weiterzugeben, uns einzugeben, zum Beispiel in eine Lebensgruppe, wo wir in einem Jüngerschaftsprozess stehen, wo wir andere weiterführen darin. Das sind Fragen, die einmal wichtig sein werden. Wie liebevoll bin ich umgegangen mit meiner Frau, mit meinen Mitmenschen? Das wird mal mehr zählen als mein schön poliertes Auto. So schön poliert ist es nicht. Wie wichtig war für mich sein ewig gültiges Wort als Maßstab in allen Bereichen meines Lebens? Und wie weit habe ich erlaubt, dass Gottes Wort mein Denken verändert, wie wir das in Römer 12 lesen? Das sind wichtige Fragen. Und die müssen wir wiederum nicht für meinen Nachbarn und meine Frau beantworten, sondern für uns. Und deswegen ist es gut, wenn wir immer wieder mit Jesus darüber sprechen. Jesus, sag mir, was heißt es, bereit zu sein? Und ganz ehrlich, ich bete noch nie so viel für mich wie in der letzten Zeit. ich merke, ich habe es am nötigsten. Ich brauche noch so viel Veränderung. Und ich sehne mich noch so viel Veränderung. Amen. Yes. Es ist wunderbar, dass Jesus bald kommt. Es ist wunderbar. Und das Beste kommt noch. Und freuen wir uns darauf. Mögen wir angezündet werden von seiner Liebe, von seinem Heiligen Geist. Halleluja. Herr, und ich glaube, je mehr die Gesinnung von Jesus in unserem Leben regiert, je mehr sein Liebesfeuer in uns brennt, je mehr diese Königreichskultur Form annehmen kann in meinem Leben, desto überzeugter rufen wir aus wie die ersten Christen, Maranatha! Was heißt das? Unser Herr kommt. Oder wie wir es ganz am Anfang auf der ersten Folie gelesen haben, der Schluss der Offenbarung, da sagt der Schreiber, Amen, komm, Herr Jesus. Ja, man muss sagen, oh ja, besser noch nicht heute. Ich muss noch das und jenes machen, oder? Aber je mehr diese Königreichskultur in unseren Adern fließt, in unserem Denken vorhanden ist, desto mehr werden wir bereit, das glaube ich. Und so möchten wir in der nächsten Zeit uns ein bisschen mit dieser Königreichskultur beschäftigen, die Jesus seinen Nachfolgern in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, versucht hatte zu übermitteln. Es ist so super interessant, oder? Da geht es um Gesinnungen, um Herzenshaltungen, die uns Gottes Wort und der Geist Gottes immer mehr in uns entwickeln möchten. Übernatürliche Dinge, die können wir selber nicht machen. Und nicht produzieren, Sanftmut, Liebe, da stehen wir bald mal an, oder? Namhafte Theologen haben die Bedeutung der Bergpredigt mit folgenden Worten beschrieben. Der bedeutende Theologe Wasserzug beschreibt sie als Thronrede des Königs. Könnt ihr euch das vorstellen? An die Bürger seines Königreichs. Achtung, der König! Er hält seine Thronrede. Gordon MacDonald betitelt sie als die Verfassung des Reiches, die unseren Charakter und unser Verhalten bestimmen sollen. Andere bezeichnen sie als Ethik des Gottesreiches. Ist mir ein bisschen zu wenig, aber auch interessant. Als Magna Carta, als Urkunde des Königreichs, als Grundlehre der Jüngerschaft und Nachfolge oder als Grundsätze, die nach Gottes Willen in seinem Reich herrschen sollen. Und wir werden einige dieser Abschnitte ganz global anschauen, einige ein bisschen detaillierter. Es ist so hochinteressant. Und ich glaube, dass wo immer der Geist Gottes diese Kultur in uns wach machen kann, da beginnen wir zu brennen. Da beginnen wir Jesus zu erwarten. Da möchten wir, dass er kommt, da möchten wir vorbereitet sein. Und die Bergpredigt beginnt in Matthäus 5 und ist der große Auftakt zu dem, was Jesus Schritt für den königlichen Gesetz der Freiheit mitteilen wollte. Und jetzt kommt es ganz interessant, dass wir uns das nochmals vorstellen. Was Jesus hier lehrte, hatte sich dann zuerst in seinem eigenen Leben, in Wort und seiner eigenen Geschichte dargestellt. Jesus hat nicht nur von Liebe gesprochen. Er hat sie dann ausgelebt, hat sein Leben gegeben. Und er erwartete, dass seine Jünger dann diesen Lebensstil in seiner Nachfolge übernehmen und umsetzen würden. Und so sollte eine Geschichte entstehen, die für alle Zeiten zum dargestellten und unanschaubaren Wort Gottes wird, das sich durch die Gemeinde offenbaren sollte. Das war der Plan Gottes. Und diese Gemeinde sollte die Fortsetzung des Lebens Jesus durch alle Zeiten hindurch werden, bis er wiederkommt. Yes. Und die Bergpredigt war nicht eine Botschaft, und das müssen wir verstehen, an verlorene Sünder. Sie war kein Programm für die Verbesserung der Welt. Sie war kein politisches Manifest. Jesus, der König, kündigte darin vielmehr die Richtlinien an, nach denen diejenigen, die ihn als Herr anerkennen, in dieser Welt leben sollen. Und diese Kultur und diese Werte, die können wir nicht aus uns herausleben oder herauspressen. Sie können schlussendlich nur durch die Hilfe des Geistes Gottes zur Substanz werden in unserem Leben. Und deswegen gilt diese Botschaft an wiedergeborene Menschen. Das müssen wir verstehen. Und Jesus stieg in seine Aufforderung, in seine Ausführungen ein mit den sogenannten Seligpreisungen. Kennt ihr die? Und das ist eben zum Verstehen. Im vorangegangenen Kapitel lesen wir im Vers 17: Von da an begann Jesus zu predigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus hat seine Aussagen in der Bergpredigt im Hinblick auf das Kommen des verheißenen Himmelreichs formuliert. Und angesichts dieser Verheißung fragte sich nämlich jeder Jude: Ja, bin ich tüchtig und gerecht genug, in dieses Reich einzugehen? Stellen wir das vor, da ist Jesus gekommen. Was haben die Juden gekannt? Was ihnen die Schriftgelehrten gelehrt haben: Du musst das tun, jenes Gesetz und jenes und jenes und jenes. Und die haben es nicht gepackt. Die waren frustriert über diesen Gesetzen. Und nun wollten sie von Jesus wissen, was die Maßstäbe dieses Himmelreichs waren und wie man in dasselbe eintreten konnte. Und deswegen hat Jesus ihnen diese Worte der Bergpredigt weitergegeben am Anfang, in die wir hineingehen sollen, wo wir unser Denken erneuern sollen, wo der Geist Gottes in unserem Charakter schleifen möchte. Und es ist so hochinteressant. Und so muss die Bergpredigt also immer im Kontext der Ankündigung des Gottesreiches und der Forderung nach Buße geschehen werden. Umdenken, umdenken, durch den Geist sich formen lassen. Wieso? Weil das von der Sünde und vom Geist der Welt geprägte Herz selbstsüchtig ist. Ist das so? Es ist hart, manchmal sehr hart. Es ist grausam, es ist unmenschlich, es ist egoistisch, es ist gierig. Es sucht überall nach Befriedigung, oder? Und da dann möchte der Geist Gottes hineinkommen und all diese Gesinnungen transformieren. Und so hat Jesus aufgezeigt, wie ein Mensch, der in der richtigen Beziehung zu Gott stehen kann und welche Veränderungen am Herzen eines bekehrten Menschen geschehen sollen. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus uns liebt, wie wir sind? Dass er uns so sehr liebt, dass er uns aber verändern möchte, dass wir mehr werden wie ihn. Und Jesus begann seine Bergpredigt mit diesen wunderbaren Seligpreisungen, die uns auch noch als altgesottene Christen gewaltig unter die Haut fahren sollte, gewaltig Eindruck machen sollte, gewaltig. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich, sagt er. Und glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, spannend, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Nicht die, die Ellbögen können, oder? Glücklich zu preisen sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Was will Jesus? Er will, dass du ein volles und übergerütteltes Maß bekommst. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Wow, was für Qualitäten, ein reines Herz. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wir sind gerufen, in dieser streitvollen Zeit Friedensstifter zu sein. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit wegen verfolgt werden, denn ihnen gehört auch noch das Himmelreich. Und diese Eigenschaften, die Jesus hier aufzählt, die haben offensichtlich nichts zu tun mit dieser Gerechtigkeit der Pharisäer, die sie eben kannten. Den Pharisäern ging es in erster Linie um äußere Eigenschaften, um strikte rituelle, religiöse Abläufe, um Zeremonien, um äußere Waschungen, um Ehre von den Menschen zu empfangen und so weiter, oder? Ja, und jetzt die Eigenschaften, die Jesus hier ankündigt, die sind innerer Art. So, wenn sie umgesetzt werden, das Leben von innen nach außen verändern. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie wachsen eben nur aus der engen Beziehung zu Gott, im Glauben, im Vertrauen zu ihm, in dem Maß, wie wir dem Reich Heiligen Geist Raum geben, dass wir in das Bild Jesu umgestaltet werden. Und ich möchte noch ganz, ganz kurz einfach diese Einleitung in die Bergpredigt, die wirklich hochspannend ist, abrunden mit einer kurzen Betrachtung der vierten Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden einen dicken Bauch bekommen. Nein, satt werden. Was heißt es, glücklich zu preisen? Was heißt es, selig zu sein, wie andere Übersetzungen sagen? Das könnte man auch mit dem Wort beneidet werden übersetzen oder mit Gottes Willen übereinstimmen. Glücklich zu preisen könnte man auch übersetzen mit glücklich sein, in der Einheit mit Gott seine Bestimmung zu finden. Und Jesus sagt hier also, dass beneidenswert sind Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, weil sie sich dann im Einklang mit Gottes Willen befinden und eben gesättigt werden. Was bedeutet Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet zuerst, dass ich recht werde, dass ich in Ordnung komme mit Gott, um bei mir etwas durch ihn verändert wird. Wir wissen es, dass Menschen aller Zeiten gespürt haben, dass sie getrennt werden von der Sünde, dass sie in ihrer Ungerechtigkeit vor dem heiligen Gott, vor dem glasklar reinen Gott nicht bestehen können, der eigentlich die eigene einzige Quelle des Lebens ist. Und so hat der Mensch versucht, zu aller Zeiten sich Gott zu nähern. Er hat versucht, durch Religion, durch Leistung, die Christen haben das auch noch versucht, durch gute Werke, und es hat nicht funktioniert. Denn die Kluft zwischen dem gerechten Gott und dem sündigen Mensch ist so groß, dass unsere menschlichen Leistungen es nicht schaffen, von einem Ort zum anderen zu kommen. Aber weil Gott uns Menschen so sehr liebte, dass er nicht wollte, dass dieser am Ende seines Lebens am falschen Ort in der Hölle landet, ist Jesus Christus Mensch geworden und hat stellvertretend für dich und mich am Kreuz sein Blut vergossen und vergossen, wie wir das heute gehört haben. Und all diejenigen, die Jesus als ihren persönlichen Erlöser annehmen, erleben, wie ihre Sünde, die wie eine Trennwand zwischen ihnen und Gott ist, wegfällt und sie in eine lebendige Freundschaftsbeziehung zu diesem Schöpfer dieser Welt eintreten können. Und weil sie eben wieder angeschlossen werden an der Quelle des Lebens, wird ihr Leben dynamisiert und verändert durch die Kraft, die Jesus schenkt, die Gott schenkt. Und zusammengefasst sagt Paulus das so in 2. Korinther 5, 21. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen. Jetzt kommen wir noch zum Schluss noch ein bisschen konkreter. Wenn Paulus hier von der Sünde spricht, dann meint er nicht die einzelnen schlechten Taten, sondern unsere Orientierung, die von Gott weg war. Und darum geht es in unserem Textzusammenhang eigentlich um einen Hunger nach der Gegenwart Gottes, nach einem Hunger nach dem lebendigen Gott. Wer von euch hat schon einmal richtig Hunger gehabt? Gott sei Dank kennen wir das nicht, oder? Echter Hunger ist eine krasse Krisenerfahrung. Ich habe euch verschont, da ein Bild drauf zu bringen. Kennt ihr den verlorenen Sohn? Solange der verlorene Sohn nur ein bisschen Hunger hatte, was hat er versucht? Er hat noch versucht, das Schweinefutter wenigstens zu essen, oder? Ist noch gegangen. Und erst als er am Verhungern war, sagte er sich, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's an meine Existenz. Ich muss umkehren zum Vater. Und mit solch einem starken Verlangen, wie es großer Hunger und Durst in uns auslösen, sollen wir uns nach dieser Gerechtigkeit sehnen. Und Jesus sagt, wer sich nach Gerechtigkeit sehnt, wer sich sehnsüchtig nach dieser lebenswichtigen Gerechtigkeit Ausschau hält, dessen Sehnsucht wird gestillt werden. Und so soll Gottes Gerechtigkeit die Grundlage unseres Lebens werden. Die Grundlage, mit Gott im Recht zu sein, in der Beziehung zu sein. Das Suchen Gottes und seine Maßstäbe sollen unser Leben mehr und mehr bestimmen, sagt Jesus. Und Menschen, die Gott lieben und die in seinem Willen tun möchten, die suchen eben diese Gerechtigkeit. Sie suchen durch die Kraft und die Veränderung des Geistes Gottes mit Gott eben in diesem vollkommenen Einklang zu leben und strecken sich in ihrem Leben bewusst und aktiv nach Gottes Willen und seiner Berufung für ihr Leben aus. Es ist ein Hunger nach Gemeinschaft mit ihm, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich erscheinen vor ihm, sagt der Psalmist. Es ist ein Hunger nach seinem Wort. Der Hunger nach persönlichen Offenbarung. Mama mia, Gott kennen heißt leben, sagte Tolstoi, oder? Wenn wir Offenbarung haben, so wie Gott ist, dann geht die Post ab. Der Hunger nach persönlicher Veränderung. Es ist der Hunger nach immer mehr von Jesus. Und dieser Hunger dominiert alles, auch ihre liebsten Hobbys, ihre größten Wünsche. Dieser Hunger verändert massiv zuerst ihre Prioritäten und schon in kurzer Zeit ihr ganzer Charakter mehr und mehr. Schlussendlich schützt er sie auch vor den invasiven Einflüssen dieses Zeitgeistes. Wenn du keinen Hunger hast, überfahren dich die Dinge dieser Welt, das ganze Internet, all diese Einflüsse. Und der Hunger nach Gott, der schützt dich. Ich möchte noch ein paar ganz konkrete Beispiele sagen. Hunger und Durst zu spüren, ist erstens ein Zustand, der mit guter Gesundheit verbunden ist. Wenn du alles vergisst, vergiss diese paar Dinge jetzt nicht. Ich bin ein Krankenpfleger, immer noch ein bisschen. Wenn ich jemanden sehe und wir über Krankheiten sprechen, kommen mir diese Dinge hoch. Und das war immer schon meine Erfahrung. Sobald die Leute wieder Appetit gekriegt haben, habe ich gemerkt, oha, es geht aufwärts. Und Menschen, die keinen Appetit haben, da fehlt irgendetwas, ist nicht ganz im Gleichgewicht. Ein Verlust von Appetit dagegen geht immer Hand in Hand mit irgendwelchen Komplikationen oder Krankheiten. Wer krank und schwach ist, lehnt Nahrung ab. Verstehen wir das? Hunger ist zweitens ein Zeichen von Leben. Ein toter Mensch verlangt nicht nach Nahrung. Aber jemand, der lebt, der hat Hunger. Darum haben unsere Jungen so einen gehörigen Appetit auch, oder? Das Zeug von Leben. Ja, und jetzt die Frage. Manchmal fehlt der Hunger, oder? Manchmal erleben wir eine geistige Appetitlosigkeit, weil wir die falsche Nahrung aufnehmen. Wir fügen unser Leben vielleicht mit Unterhaltung, mit der Sorge nach materiellen Dingen oder vielleicht sogar mit der Sünde. Ich mag mich noch gut erinnern an früher, wenn du den Bauch vollschlägst dir mit Schokolade. Dann vergeht dir selbst die Lust für ein Festessen. Ist doch so, oder? So einfach, aber so krass, oder? Wow! Manchmal haben wir keinen Hunger, weil wir uns mit dem Falschen sättigen. Und das ist auch noch wichtig, um das jetzt abzuschließen, was wir heute alles gehört haben. Manchmal haben wir keinen Hunger nach mehr, weil wir selbstsüchtig sind, weil wir zufrieden sind mit dem, was wir bereits haben. Ja, bin doch gut genug, ich muss mich nicht bekehren. Oder ich halte treu meine tägliche Andacht von 30 Minuten, ich verpasse keinen interessanten Gastprediger in der Gemeinde. Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Zufrieden sein mit dem, was wir haben. Du, das hat Jesus im Sendschreiben eben an diese Gemeinde der Endzeit in Laodicea einfach angesprochen. Er hat dir gesagt, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem erbärmlichen und jämmerlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Wow, schon interessant, oder? Ausgerechnet wie sie diese Einzeitgemeinde. Und ich frage, kennen wir diesen gesunden Hunger? Der Philipp mögt zwei von denen, oder? Yes. Hungrige Menschen zeichnen sich aus durch ein mutiges, überzeugtes Handeln. Amen. Hungrige Menschen werden getrieben zu arbeiten. Hungrige Menschen werden getrieben, oder wenigstens zu stehlen, oder? Aber irgendetwas machen sie, wenn sie Hunger haben. Hungrige Menschen zeichnen sich aus durch ein überzeugtes Handeln. Hungrige Menschen übergehen gängige Normen und Abläufe. Ein Mensch, der am Verhungern ist, der kümmert sich nicht um Messer und Gabel und Serviette. Wenn er was sieht, dann möchte er es packen, dann ist ihm die Gabel egal. Und echt hungrige Menschen, die verachten einen Ersatz. Ein Mensch, der am Verhungern ist, gibt sich nicht zufrieden mit den Plastikfrüchten aus der Dekoschale, oder? Der will was Rechtes haben zwischen den Zähnen. Und wenn wir Hunger haben nach mehr von Jesus, dann verleidet uns all diese Religiosität. Dann möchten wir das Richtige haben. Und deswegen, Hunger ist sowas Normales, sowas Göttliches, sowas Geistliches. Und wenn wir es haben, werden wunderbare Dinge einfach freigesetzt. Jesus, was hat er gemacht? Er hat diese Gemeinde der Endzeit in Offenbarung 3 einfach ermutigt, komm zu mir und kauf Dinge bei mir. Interessant, mit anderen Worten, sie sollten etwas abgeben, mit dem sie sich gesättigt haben und damit sie von ihm dafür Dinge erhalten würden, die einen ewigen Wert haben. Jesus möchte dich sättigen. Er möchte dir sogar Augensalbe geben, dass du erkennst, wie Gott dich sieht, wie Gott die Welt sieht, wie Gott deine Probleme sieht, wie er die Umstände sieht, wie er über allem steht. Und so sagt Gottes Wort in Matthäus 7,7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan werden. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Unser himmlischer Papa, er möchte uns geben. Er gibt dem Hungrigen immer wieder. Er ist bereit, ihn zu beschenken. In dem Moment, wo der verlorene Sohn wirklich zu hungern begonnen hatte, als er gesagt hat, ich kehre zum Vater heim, in dieser Zeit war der Vater schon lange daran, das Kalb zu messen. Amen. Und er hat schon den Tisch gedeckt. So ist unser Papa. Im 16. Jahrhundert hatte der schottische Reformator John Knox einen Hunger, dass Gott das gottlose Schottland doch heimsuchen würde. Er hat gesagt, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Hunger nach Gott. Und der Mose sagte einmal Gott, wenn du uns nur einen mickrigen Engel schenkst, der mit uns geht, dann komme ich nicht mit. Ich will dich haben. Ich gebe mich nicht mit so wenig zufrieden. Ich will das ganze Paket haben. Und der Jakob sagte auch, Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, dass du mich segnest. Und sie alle haben erlebt, weil sie einen Hunger hatten. Weil sie sagten, Herr, für mich reicht's, aber für diese Menschheit hier, die so erbärmlich da liegt, brauche ich mehr, dass ich es überfließt. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Wie ein Hirsch rechts nach frischem Wasser, so habe ich Durst. Nach dir hatte David einmal gesagt. Herr, und wir möchten dir danken, dass du die Quelle des Lebens bist. Und du möchtest uns nicht einfach ein bisschen geben, du möchtest, dass wir wirklich überfließen, Herr. Herr, die Welt ist so durstig, die ist so hungrig, Herr. Sie ist so bedürftig. Und wir hätten das, was sie braucht, Herr. Und wir sagen, Jesus, wir strecken uns aus ganz neu nach einem neuen Hunger und Durst nach dir, Herr. Wo es nicht darum geht, ich muss das oder jenes tun, sondern mehr von dir, Jesus. Mehr von dieser Schönheit, mehr von dieser Herrlichkeit, mehr von dieser Liebe, mehr von diesem Erbarmen, mehr von dieser Sanftmut, Herr. Herr, wir möchten mehr von dir, Herr. Wir möchten erfüllt sein von dir. Und wo wir wachsen in dieser Erkenntnis, da wird es aus unserem Leben hinausfließen, Herr. Danke, dass du, Geist Gottes, selber in uns arbeitest und das alles freisetzt. Danke, Jesus, dass du unser Leben veränderst und uns diesen Hunger schaffst, Herr. Dass du uns diese Sanftmut gibst, diese Liebe, diese Barmherzigkeit, all diese wunderbaren Dinge. Und so strecken wir uns aus, Jesus. Denn wir möchten, Herr, eine Gemeinde sein, die dich repräsentiert, die dich ausstrahlt, wo Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, etwas von deiner Lebendigkeit spüren, Herr. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der wirklich sättigst. Du bist kein Sklaventreiber, sondern deiner Vaterbrust können wir uns ausheulen und ausfreuen, Jesus, und gesättigt werden. Herr, und das wünsche ich für mich. Und für uns sage immer mehr, Herr, dass wir voll werden von dir, Herr. Voll von mehr von Jesus. Je mehr du Gestalt in uns annimmst, desto dynamischer wird unser Leben, froher wird unser Leben, freier wird unser Leben, desto mehr fließt in diese Welt hinein. Schenk uns das, Jesus, schenk uns das ganz neu. Du bist wirklich wunderbar, Herr. Herr, du bist so wunderbar. Wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Möchtest du noch ein Lied singen? Dann wird Peter noch abschließen. Yes.